Weil der Stress steckt nun auch einmal im Körper. Und solange dieser Stress nicht eliminiert ist, ist Entspannung sehr schwer möglich. Und wenn Entspannung sehr schwer möglich ist, ist in weiterer Folge auch Regeneration sehr schwer möglich.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Get Happy an diesem Freitag oder an diesem Wochenende oder meinetwegen auch am Dienstag, wann auch immer ihr die Folge hört. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir gehen dieses Mal auf eine Reise in und durch unseren Körper. Heute geht es um Shiatsu, auf Deutsch Fingerdruck. Manche sprechen alltagstauglich einfach von Druckmassage. Zumindest ist das so ein Begriff, den man im Internet findet. Aber Shiatsu ist und kann sehr viel mehr. Diese manuelle Therapie hat ihre Wurzeln in China und Japan, wird dort seit sehr vielen Jahren erfolgreich angewendet bei Schlafstörungen, Verdauungsproblemen, Verspannungen und vielem, vielem mehr. Und erfährt auch bei uns in der westlichen Welt langsam immer mehr Wertschätzung und Anerkennung. Mein heutiger Gast praktiziert Hara-Shiatsu und kennt dieses Potenzial, das im Shiatsu steckt. Und ich freue mich sehr, dass wir durch ihn in dieser Folge hoffentlich mehr über Shiatsu erfahren, aber auch mehr über das Wunder, das unser Körper eigentlich ist. Er ist außerdem Autor und Vortragsredner und seine Schwerpunktthemen sind Burnout und Beschwerden des Bewegungsapparates. Ich sage herzlich willkommen, lieber Mike Mandl.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wunderbare Anmoderation. Habe gerade sehr viel über Shiatsu selber gelernt und freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, es war gar nicht so einfach, so viel dafür rüber rauszubekommen, außer dass es eigentlich ursprünglich aus China ist, aber dann in Japan weiterentwickelt wurde. Ist das soweit richtig?
Da streiten sich die Geister immer noch ein bisschen darüber, aber Fakt ist, dass die japanische Volksmedizin sehr viele Einflüsse auch hat, natürlich von der traditionellen chinesischen Medizin, von dieser sehr viele Konzepte und auch Philosophien übernommen hat. Und die japanische Art ist dann immer, diese Impulse, diese Ideen zu verfeinern und etwas Eigenes draus zu machen. Und so ist auch Shiatsu entstanden. Mhm. Shiatsu an sich als offizielle Behandlungsmethode, Therapiemethode ist eigentlich sehr jung. Der Name wurde erst im letzten Jahrhundert eingeführt und offiziell als Therapie anerkannt. Das heißt, wir haben nicht einmal eine Geschichte von 100 Jahren. Aber wenn man die Wurzeln weiter zurückverfolgt, hinein in die chinesische Medizin, steckt ein Heilsystem dahinter, das über 2000 Jahre alt ist.
Vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist einer der jüngsten Shiatsu-Lehrer mit Senior Qualified Teacher Status in Österreich, wie man hört, wie schön. Einer der jüngsten Referenten bei internationalen Shiatsu-Kongressen und auch einer der bekanntesten und profiliertesten Vertreter von Shiatsu hier in Europa. In deinen Worten, wenn ich 5 Jahre alt wäre oder auch meinetwegen 15, was ist Shiatsu?
Shiatsu ist Brot für die Seele. Shiatsu ist ein Grundnahrungsmittel. Unser Körper braucht Ernährung, das ist logisch, aber unser Körper besteht ja nicht nur aus der physischen Masse, sondern wir haben auch andere Aspekte. Wir haben einen Geist und wenn man daran glaubt, hat man auch eine Seele. Und auch diese Aspekte unseres Seins, die brauchen Nahrung. Und die wichtigste Form der Nahrung, vor allem für die Seele, wenn man diese so bezeichnen will, das ist Berührung. Wir wollen berührt werden. Wir sind vom Wesen her Menschen, die nach Berührung suchen, die nach Kontakt suchen. Und wir suchen in vielen Tätigkeiten, in vielen Dingen, die wir machen, suchen wir genau diesen Aspekt des Berührtwerdens. Ein schöner Moment kann uns berühren, ein Musikstück kann uns berühren, eine Umarmung kann uns berühren. Und von daher kann man durchaus sagen, Berührung ist fast, für unser Leben ist Berührung fast so essentiell wie Brot. Deswegen, wenn ich es einem kleinen Kind erklären würde, dann würde ich sagen, Shiatsu ist Brot für die Seele. Du brauchst das täglich, um gesund und glücklich zu sein.
Und Berührung ist ja nun etwas, das haben wir alle in den letzten über 2,5 Jahren mittlerweile schmerzlich erfahren müssen, das uns total abgegangen ist. Wie empfindest du die Menschen nach diesen 2,5 Jahren Pandemie in Bezug auf das Defizit der Berührung?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ich immer bemerkt habe, in Österreich, glaube ich, haben wir 6 Lockdowns gehabt und in den Lockdowns hat es auch für unsere Berufsgruppe ein Arbeitsverbot gegeben. Und immer wenn die Lockdowns vorbei waren, ist die Praxis mehr oder weniger gestürmt worden. Das heißt, die Leute waren wirklich süchtig nach dieser Form von Berührung. Die Auswirkungen dieser berührungsarmen Zeit, ich glaube, das wird sich erst längerfristig weisen, ja, was das mit jedem einzelnen Individuum gemacht hat und auch was das mit uns in der Gesellschaft gemacht hat. Tatsache ist natürlich schon, dass es sehr viele, dass das Miteinander auch sehr stark verändert wurde dadurch. Ich glaube, dieses Stichwort des Social Distancing, das hat sich schon in uns eingebrannt und man merkt das ja jetzt auch, wenn man Leute trifft wiederum, jeder ist ein bisschen befangen. Wie soll ich dich begrüßen? Ist es okay, wenn ich dir die Hand gebe? Darf ich dich sogar umarmen? Darf ich dir sogar ein Bussi geben? Ist das okay für dich oder nicht okay? Und ich merke schon bei jeder banalen Begrüßung, dass hier eine Form von Unsicherheit besteht. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, es werden jetzt auch immer mehr Studien evidenter, die schon zeigen, dass in dieser Zeit natürlich die Psyche auch sehr stark gelitten hat, vor allem bei jungen Menschen, aber auch quer durch die Bank in jede Altersgruppe hinein. Und klar, abgesehen davon war das natürlich oder ist noch immer, ist die Pandemie in Verbindung mit dem gesamten Weltgeschehen, mit dem wir jetzt konfrontiert werden, das ist natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor. Und, und dieser Unsicherheitsfaktor, der fordert uns heraus, ja. Und ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, dass es irgendein Patentrezept jetzt gibt, wie ich durch diese schwierigen Zeiten kommen kann. Wer hat die Lösung? Wie könnte die Lösung ausschauen? Wir wissen es nicht. Das ist einfach ein Schritt nach den anderen. Und was uns in Zeichen von Unsicherheit jedoch schon helfen kann, ist, wenn wir einen Halt finden, einen Rückhalt finden. Und der primäre Halt, den wir sehr einfach suchen können, ist der Halt in uns selber, der Rückhalt in uns selber. Dass ich sage, ich ankere mich in meinem Körper, ich zentriere mich in meinen Körper und ich kreiere mir zumindest in mir selber eine Form von Sicherheitsgefühl. Und um dieses Gefühl zu kreieren, ist Berührung eigentlich ein sehr wichtiger Faktor auch, weil Berührung, finde ich, gibt uns zwei Aspekte im Leben. Über Berührung können wir uns mit Menschen verbinden. Wir verbinden uns über Berührung mit Menschen. Ist ganz etwas anderes, als wenn ich eine Person bei der Begrüßung die Hand schüttle oder sie umarme oder wenn ich einfach nur so einen Check gebe, den Corona-Check und Hallo sage. Ja? Ich merke, ich habe nicht so viel Verbindung zu dieser Person aufgebaut. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, Berührung hilft uns immer auch, uns selber zu erfahren. Berührung hilft uns, ein Gefühl für uns selber zu entwickeln, ein physisches Gefühl. Das bin ich, das ist mein Körper, das ist meine Persönlichkeit, da stecke ich drinnen. Das heißt, Berührung ist eigentlich auch in Verbindung mit diesem Kontakt, der entsteht, ermöglicht uns Berührung, uns selber mehr zu erleben, uns selber mehr zu spüren und uns selber mehr zu erfahren. Und dieses sich selber spüren, ich finde schon, dass das die Basis ist, um eine Form von inneren Halt zu finden.
Ja, gehe ich total mit. Ich hatte gerade, als du den Satz sagtest, im Innern eine Art Sicherheit zu kreieren, haben sich mir gleich alle Haare am Körper aufgestellt, weil das ist natürlich auch ein Anliegen, das ich hier mit diesem Podcast verfolge, dass Menschen das bewusst wird, dass es im Grunde genommen ja nie im Außen eine Sicherheit gibt und auch übrigens nie gegeben hat. Aber daran zu arbeiten, in Anführungsstrichen, in uns diese Sicherheit zu kreieren, das nehmen wir immer mit, egal wo wir sind und egal wie alt oder wie jung wir werden. Und deswegen, ja, finde ich das super schön, dass du das auch nochmal gesagt hast. Die Meridiane spielen im Shiatsu eine große Rolle. Magst du uns eingangs vielleicht mal ein paar Worte erstmal über die Meridiane sagen und welche Bedeutung sie auch in der östlichen Medizin haben?
Gerne. Meridiane sind ein sehr interessantes Konzept und teilweise wird dieses Konzept, finde ich, etwas zu mystifiziert dargestellt von abstrakten Energielinien, die durch den Körper fließen, die man wahrnehmen kann oder nicht wahrnehmen kann. Ich probiere die Idee der Meridiane immer mit einem relativ einfachen Beispiel zu erklären. Angenommen, ich komme spät abends nach Hause und ich habe Hunger, dann öffne ich den Kühlschrank und das Erste, was ich mache, ich schaue da einfach mal rein. Was gibt's da zu essen? Das heißt, ich brauche zuerst die Augen. Und vielleicht finde ich dann ganz hinten im Eck noch ein bisschen eine Wurst und ich möchte diese Wurst essen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie lange die da schon drinnen liegt. Dann nehme ich die Wurst heraus und dann rieche ich an der Wurst. Und wenn ich merke, okay, die riecht noch lecker, dann wandert sie in den Mund und dann beginne ich zu kauen. Und wenn ich genügend gekaut habe, dann schlucke ich die Wurst hinunter und dann landet sie im Magen. Und jetzt ist es relativ interessant, weil in der chinesischen Medizin beginnt der Magenmeridian bei den Augen. Warum bei den Augen? Weil eigentlich die Idee dieser Nahrungsaufgabe mit den Augen beginnt. Ich muss als erstes schauen, auf was habe ich Guster. Und dann ein Sinn, der in unserer Welt leider ein bisschen verkümmert ist, ist der Geruchssinn. Früher ist Nahrungsaufnahme oder ist immer noch sehr eng mit dem Geruchssinn gekoppelt. Aber normalerweise sehe ich etwas, dann prüfe ich es über die Nase und dann kommt es erst in den Mund. Und der Magenmeridian geht weiter hinunter zur Nase und dann geht er zum Mund hinunter. Und dann verläuft er über die wichtigsten Kaumuskeln bis hinauf in den Schläfenbereich, wo auch noch ein wichtiger Kaumuskel sitzt. Ja? Und dann verläuft er den Hals hinunter, bis er wirklich den Magen auch streift. Das heißt, es ist viel weniger eine abstrakte Energielinie, sondern man kann sagen, Meridiane verbinden im Körper Funktionseinheiten. Das heißt, Einheiten, die ineinander greifen, die zusammenarbeiten, um uns bei einer bestimmten Aufgabe zu unterstützen. Und die Aufgabe des Magenmeridians wäre hierfür einfach, der Magenmeridian verbindet alle Aspekte in unserem Körper, die dazu beitragen, dass ich Nahrung erfassen, einnehmen, schlucken und verdauen kann. Das wäre der Aspekt auf der physischen Ebene, aber wir sind ja nicht nur, wir bestehen ja nicht nur aus dem Körper, sondern wie ich vorher schon erwähnt habe, nicht nur der Körper braucht Nahrung, sondern wir brauchen auch geistige Nahrung, wir brauchen auch emotionale Nahrung und auch diese Form von Ernährung wird vom Magenmeridian, wie soll ich sagen, verarbeitet. Die Mechanismen sind sehr ähnlich. Und es gibt zum Beispiel einen ganz starken Zusammenhang zwischen Emotionen und Appetit. Wenn ich Liebeskummer habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe überhaupt keinen Appetit mehr oder ich habe einen sehr großen Hunger. Wenn ich überhaupt keinen Appetit habe, dann sieht das die chinesische Medizin so, weil der Magenmeridian so sehr beschäftigt ist mit dem Verdauen von Emotionen, dass er für die Nahrungsaufnahme nicht mehr genügend Energie zur Verfügung stellen kann.
Das heißt, im Grunde genommen verbinden Meridiane ein System innerhalb unseres Körpers miteinander, von dem wir einfach nicht wissen, dass es ein System darstellt, weil wir natürlich hier in der westlichen Schulmedizin ja auch was ganz anderes lernen.
Ja, so kann man sehen, aber ich glaube, dass wir uns hier annähern von der Sichtweise her. Ja? Ein Erklärungsmodell, das in Bezug zu Meridianen gerne verwendet wird, wären zum Beispiel die Faszienketten. Ja? Die Faszienforschung ist ein sehr spannendes Forschungsfeld, ein sehr neues Forschungsfeld. Ja? Und die Faszienforschung baut auch darauf auf oder baut darauf auf, dass man sagt, es gibt nichts Isoliertes im Körper an sich. Wir sind ja eigentlich von einem sehr alten anatomischen Bild geprägt in der Medizin. Das muss man auch so lernen. Das ist einfach so. Das ist dieser Muskel und dann schaue ich mir den Muskel isoliert an und der beginnt hier, der endet hier und der hat diese Funktion und fertig. Aber im Alltag ist das natürlich nicht so, sondern um meinen Arm einfach zu heben, um meinen Arm in die Höhe zu heben, brauche ich so viele mehr Muskeln, fast alle Muskeln des gesamten Körpers, weil der Körper eine Einheit ist und eine Verbindung ist. Und die Faszien bieten ein Erklärungsmodell für diese Verbindungen, für diese Einheiten, die sich durch gewisse Funktionen auch ergeben. Und es kann durchaus sein, dass die Perspektive von Ost und West hier früher oder später wirklich zusammenfließt und sagt, okay, wir haben eigentlich nur einen anderen Sprachgebrauch verwendet, andere Begrifflichkeiten, aber eigentlich meinen wir beide dasselbe.
Was ich da ganz spannend finde, und über Faszien will ich unbedingt noch eine eigene Folge machen, dass ja im Inneren das Netz, das uns bewegt, das Nervensystem ist und im Äußeren praktisch um diesen Körper herumgespannt, die Faszien, die ja auch im Grunde genommen ein Netz sind, das den ganzen Körper umspannt. Und ich mag diese, in Anführungsstrichen, Koinzidenz, dass diese beiden Netze so eine riesige Rolle spielen, aber in den letzten Jahrzehnten noch nicht so viel Beachtung bekommen haben und dass sich das aber auch gerade verändert.
Ja, aber das ist genau das Ding irgendwie. Das ist genau das Ding. Und wer weiß, welche Verbindungen wir hier noch entdecken in der Forschung, die dann mit hineinspielen, ja. Und das Denken der chinesischen Medizin war immer mehr ganzheitlicher orientiert. Ich würde wirklich sagen, man sollte sich dieser Medizin nähern und sagen, sie verwendet vielleicht andere Wörter, eine andere Sprache, vielleicht eine mehr poetische Sprache. Das heißt aber überhaupt nicht, dass diese Medizin abstrakt ist oder rein auf einen Energiedenken aufbaut, das stimmt so nicht. Ja? Anderes sehr schönes Beispiel, in vielen chinesischen Klassikern steht zum Beispiel geschrieben, die Milz macht glücklich. Dann könnte man sagen, ja, die Milz ist ein Organ, wie kann mich das Organ glücklich machen und wie funktioniert das überhaupt? Ja? Aber wenn man versteht, dass in der chinesischen Medizin war die Milz ein Synonym für den gesamten Verdauungstrakt und das Mikrobiom ist auch erst in den letzten Jahren quasi so in den Forschungsmittelpunkt gerückt und mittlerweile wissen wir, dass ein großer Teil von unseren Serotonin im Darmtrakt gebildet wird. Und Serotonin ist die Voraussetzung, um sich auch glücklich zu fühlen. Das heißt, wenn die chinesische Medizin sagt, die Milz macht glücklich, dann entspricht das eigentlich den neuesten Forschungserkenntnissen, die sagen, wenn das Mikrobiom in einem guten Zustand ist, wenn der Darm fähig ist, genug Serotonin zu bilden, dann sind wir auch glücklich. Viele depressive Erkrankungen werden einfach mit einer Schwäche des Mikrobioms oder mit einer fehlenden Serotoninproduktion in Verbindung gebracht. Und ich finde das so schön, dass man sagt, ja, Ost und West, das soll eigentlich kein Widerspruch sein. Ich finde, das sollte sich ergänzen in der Perspektive und auch in der Arbeit miteinander.
Absolut. Ich habe eine Hausärztin, die auch Naturheilkundlerin ist und ist offiziell keine TCMlerin, ist Kinesiologin, aber ist unheimlich offen einfach zu allen Seiten. Und mit der war ich vor ein paar Monaten im Gespräch, weil ich so ein bisschen Darmthematik hatte. Und dann hat sie sich das angehört und hat gesagt, klingt nach Histamin. Ich soll morgens und abends 100-mal meinen Dünndarmmeridian an den Ohren klopfen und an das Thema denken. Ich glaube, nach 2 Tagen ist es nie wieder aufgetaucht, weil ich den Dünndarmmeridian geklopft habe. Und seitdem, ehrlich gesagt, schließe ich überhaupt nichts mehr aus. Sind das so Erfahrungen, die du auch machst beim Shiatsu oder bei diesem Arbeiten mit den Meridianen?
Ja, oft gibt es Sachen, die wir uns nicht erklären können, aber das ist normal. Ich denke mal, das ist ein Entwicklungsprozess, auch in der Forschung. Ja, vielleicht können wir uns jetzt gewisse Phänomene nicht erklären. Das heißt aber nicht, dass wir sie uns in 10 oder 20 Jahren erklären könnten. Und ich glaube, Ost und West gehen hier vielleicht unterschiedliche Wege. Der Osten war teilweise sehr pragmatisch und der Osten hat einfach herausgefunden, okay, wenn ich das mache, kommt das heraus. Das heißt, es funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Ob ich jetzt ein komplexes Erklärungsmodell dahinter stehen haben muss, damit es seine Gültigkeit hat, das war oft egal. Der Pragmatismus hat überwogen. Mhm. Im Westen haben wir eine andere Kultur und eine andere Entwicklungsgeschichte. Wir müssen die Dinge immer zuerst verstehen und begreifen und absichern, bevor wir dann sagen können, die wirken auch wirklich. Ja, ja, aber es wäre nicht uninteressant hier, auch Sachen, die sich über lange Zeit wirklich bewährt haben, wenn man denen ein bisschen offener gegenübertritt und sagt, was kann da wirklich dahinter stecken und welche Mechanismen könnten da wirken, anstatt vorab gleich zu sagen, das ist nicht evident, das kann nicht funktionieren, weil in der Praxis funktioniert es dann sehr wohl. Und oft ist dann auch ein Riesenmissverständnis, wenn diese beiden Medizinsysteme aufeinandertreffen, weil die asiatische Medizin ist eine individualisierte Medizin. Was heißt eine individualisierte Medizin? Jede Behandlung ist anders, jede Kräuterrezeptur ist anders, jeder Mensch braucht andere Akupunkturpunkte, das kann sich von Woche zu Woche ändern, das kann sich auch während des Tages ändern. Das heißt, ich muss das Individuum mit all seinen Facetten, das steht im Mittelpunkt. Und ich kann daher nicht hergehen und sagen, das ist eine One-Size-Fits-All-Medizin und was bei dir gewirkt hat, das muss automatisch jetzt bei 1000 anderen Personen ebenso wirken. So funktioniert das nicht. Ja? Es kann sein, dass es für dich einen Akupunkturpunkt gibt, der genau für dich wirkt und deine Probleme löst. Aber jetzt daraus abzuleiten, das ist der Kopfpunkt. Und wenn ich den in einer Studie bei 1000 Personen auch probiere, das geht nicht. Ja? Das wäre so absurd, wie ein Patentrezept für Glück zu suchen oder ein Patentrezept für persönliches Wachstum oder ein Patentrezept für Liebe oder noch banaler, ein Patentrezept für Ernährung. Auch da funktioniert dieser Ansatz nicht ganz. Ja? Deswegen werden diese medizinischen Systeme oft kritisch beäugt, aber ich finde, das ist nicht gerecht. Man muss auch die Perspektive sehen, wie sie angewandt werden sollen als individualisierte Medizin. Und dann ist es interessant, dass ja auch unsere Medizin genau diesen Weg einschlägt und sagt, die Zukunft der Medizin ist eine individualisierte Medizin, dass ich genau herausfinde, was könnte für dich, ich nehme ein Medikament, aber wie genau muss ich das auf dich abstimmen, was könnte wirklich auf dich passen. Ja? Das heißt, auch hier wird dieser Weg eingeschlagen in Richtung individualisierter Medizin.
Da zitiere ich an dieser Stelle gern den wunderbaren Gunther Schmidt, einen der bekanntesten deutschen Hypnotherapeuten, der mal gesagt hat, im Grunde genommen, also aus der Perspektive der Psychologie, im Grunde genommen müsste man für jeden Patienten die Therapie neu erfinden. Weil dieses Schablone anlegen und jetzt machen wir mal diesen 10-Punkte-Plan etc., das funktioniert halt einfach nicht, weil jeder Mensch so individuell ist und so unterschiedliche Bedürfnisse hat und ja auch ein ganz individuellen Organismus und ein individuelles System. Also wie viele Meridiane haben wir im Körper?
72.000.
Wirklich?
Ja, das ist natürlich eine abstrakte Zahl. Wer zählt 72.000 Meridiane? Wenn so eine Zahl verwendet wird im asiatischen Denken, dann soll sie im Endeffekt zum Ausdruck bringen. Es gibt sehr, sehr viele. Und im Endeffekt kannst du dir das Meridiansystem, kannst du dir wie das Nervensystem vorstellen. Ja, wie viele Nervenverästelungen gibt es? Das kann man nur hochschätzen. Und aber das ist auch die Grundidee des Meridiansystems. Es durchzieht den Körper wie das Nervensystem und wie das Blutgefäßsystem. Ja? Das heißt, unser ganzer Körper ist durchdrungen von diesen Bahnen und man hat sich dann nur in der Medizin quasi auf die Hauptstraßen geeinigt. Also nicht auf die ganzen Nebenstraßen und die Seitenstraßen, sondern populär geworden sind in der medizinischen Anwendung nur die 12 wichtigsten Hauptstraßen. Und ähnlich ist es ja auch im Blutgefäßsystem oder im Nervensystem. Es gibt Hauptnerven, es gibt Hauptblutgefäße. Ja, und hier gibt es Hauptmeridiane und ganz, ganz viele Nebenmeridiane. 12 hat man quasi herausgenommen. 72.000 ist die symbolische Zahl. 72 wird in der asiatischen Zahlennumerologie gern verwendet, um die Verbindung zu etwas Höherem auszudrücken. Das heißt, es geht nicht um die 72.000, es geht um die Zahl 72 und sehr viele. Und zum Ausdruck gebracht werden sollte mit den 72.000 Meridianen, dass die Meridiane quasi nicht nur den Körper versorgen, sondern uns ermöglichen, mit höheren Aspekten des Lebens in Verbindung zu treten, dann stellt sich natürlich gleich die Frage, was sind die höheren Aspekte des Lebens? Aber ein anderer Name für Meridiane im asiatischen Denken sind die himmlischen Ströme. Und mir gefällt dieser Ausdruck sehr gut, die himmlischen Ströme. Und die Philosophie ist, dass sich über die Meridiane unser Bewusstsein in den Körper ergießt und sich dadurch quasi ausdrücken kann. Sprich, dass die Meridiane eine Schnittstelle sind zwischen Körper und einer höheren Instanz in uns, wie man auch immer man diese dann benennen mag. Das ist die Grundidee.
Ich habe es eingangs schon gesagt, du bist spezialisiert auf Burnout, Beschwerden des Bewegungsapparates, aber du machst ja viel mehr. Du bist in den Bereichen Geriatrie, Rehabilitation, Kinderpsychosomatik, Psychiatrie, Gynäkologie und Burnout tätig. Wenn jetzt Menschen, fangen wir mal beim Burnout an, wenn jetzt Menschen zu dir kommen und vielleicht einfach mal für 6 Monate aus dem Verkehr gezogen sind, weil sie einfach nicht mehr können und in einer ordentlichen Erschöpfungsdepression stecken, wie kann Shiatsu oder wie kannst du durch das Shiatsu diesen Menschen ein bisschen Kraft mitgeben? Wie kannst du die unterstützen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wer jetzt noch nie eine Shiatsu-Behandlung erlebt hat.
Oh ja, Burnout ist ein extrem komplexer Zustand mit sehr vielen Ebenen, die man betrachten muss. Die simpelste Ebene zuerst, meistens gelangen wir im Burnout nach einem sehr langen Stresszustand, nach sehr langen Belastungszuständen und unser System ist einfach in einem permanenten Kampf- und Fluchtmodus gewesen. Das heißt, das sympathische Nervensystem war überaktiv. Das ist ungefähr so, kann man sich das vorstellen. Ich sitze im Auto drinnen und drücke aufs Gaspedal voll durch irgendwie, bewege mich aber nicht von der Stelle und irgendwann ist der Benzin dann alle und dann stirbt der Motor ab. Das ist die Idee des Burnouts. Aber ich muss als erstes die Leute unterstützen, dass alleine ihr Körper aus diesem Kampf- und Fluchtzustand herausfinden kann. Dass ich sage, okay, ja, wie kann ich dich unterstützen, aus diesem Kampf- und Fluchtmodus herauszutreten? Dieser drückt sich sehr stark oft aus in Überspannungen, in Spannungszuständen entlang des Körpers. Und unser Zugang ist dann relativ pragmatisch. Wir probieren nur einmal Spannung abzubauen. aufzubauen und Ruhe ins System zu bringen. Das heißt, diesen Kampf- und Fluchtmodus auf körperlicher Ebene auszuschalten, dass ich sage, okay, die Person kann jetzt wirklich mal entspannen. Und das fehlt oft auch, finde ich, also fehlen ist vielleicht der falsche Ausdruck, ja, aber ich finde, gerade bei Burnout-Zuständen wäre es wirklich ein sinnvoll, wenn hier mehr psychisch orientierte Therapierichtungen mit mehr körperorientierten Therapierichtungen zusammenarbeiten, weil der Stress steckt nun auch einmal im Körper. Und solange dieser Stress nicht eliminiert ist, ist Entspannung sehr schwer möglich. Und wenn Entspannung sehr schwer möglich ist, ist in weiterer Folge auch Regeneration sehr schwer möglich. Ja? Und sehr oft einhergehend mit Burnout-Zuständen sind Schlafstörungen. Ja? Sehr schwere Schlafstörungen, sehr viel Unruhe in der Nacht. Und wenn der Schlaf nicht gut ist, wenn ich nicht regenerieren kann, dann ist es auch sehr schwierig für die Psyche, sich zu sammeln und von dieser Sammlung aus sich überhaupt neu orientieren zu können. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich sehr banal auf einer körperlichen Ebene. Ja, beruhigen, Spannungsabbau, Regeneration. Und das braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit.
Da würde ich ganz kurz gerne einhaken, weil da hast du was super, super Wichtiges gesagt. Ich glaube, dass viele Menschen denken, dass der Stress nur etwas ist, das im Kopf stattfindet. Und wir unterschätzen total, dass Stress, besonders traumatischer Stress oder toxischer Stress, nämlich in diesem Körper im Grunde genommen wie so eine gebundene Energie, so stelle ich mir das immer vor, der irgendwie feststeckt. Und dann kann natürlich überhaupt nichts irgendwie fließen und in Fluss kommen und dass dann dieses ganze Körpersystem total verspannt und blockiert ist, ist ja auch eigentlich total nachvollziehbar.
Du sagst das, du bringst das auf den Punkt. Du bringst das auf den Punkt, ja. Stress ist, wie wir auf Situationen reagieren, das ist natürlich eine Sache des Kopfes, ja. Und natürlich, richtige Stressbelastungen, wenn man das ganz objektiv betrachtet, richtige Stressbelastungen haben wir selten in unserem Leben. Aber wir kreieren uns den Stress, wie wir auf bestimmte Situationen wirklich reagieren. Und dieser Stress, den wir uns dann machen, der löst natürlich schon eine ganze Kaskade an konkreten physiologischen Reaktionen aus. Ja? Von den Nebennieren, die Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin ausschütten. Also da passiert wirklich sehr viel im Körper. Und da muss ich auch, da muss ich wirklich ansetzen und sagen, okay, wie kann ich da, ja, wie du sagst, wie kann ich da Ruhe reinbringen? Ja, wie kann ich entspannen? Wie kann ich den Körper aus diesem Kampf- und Fluchtmodus, in dem er sich ja auch tatsächlich befindet, wie kann ich ihn da wieder herausführen?
Diese Sicherheit, über die wir eingangs sprachen, im Innern zu kreieren, das geht halt nicht über den Kopf, sondern eigentlich geht der Weg über den Körper und dann beruhigt sich oder kann man denn alles andere mit beruhigen.
Ja, Descartes hat hier den Grundstein gelegt, oder?
Ich denke also, der war's.
Ich denke also,
was für ein Irrtum.
Das hat uns natürlich sehr stark geprägt, ja, das hat uns stark geprägt. Und deswegen gefällt mir persönlich die asiatische Philosophie sehr gut, weil, wie gesagt, sie hat einen sehr pragmatischen Zugang, ja. Und sie sieht beide Aspekte. Sie sieht beide Aspekte. Die asiatische Medizin sagt, ich kann über den Geist meinen Körper beeinflussen, aber ich kann auch über den Körper meinen Geist beeinflussen, ja. Und ideal, auch in einem therapeutischen Setting, ist, wenn ich beide Wege einschlage. Das heißt, wenn ich nicht nur diesen einen Weg gehe. Und das ist jetzt keine Kritik an sich, aber man sieht das auch quasi in unserer medizinischen Welt haben sich die Wege getrennt. Die klassische Medizin orientiert sich immer mehr an den Körper und eigentlich fast komplett getrennt davon agiert die Psychologie oder die Psychotherapie. Das heißt, wir haben ganz gezielte Therapieformen für den Kopf und wir haben ganz gezielte Therapieformen für den Körper. Und dazwischen gibt es de facto, es gibt nichts. Ja? Also nichts, das stimmt jetzt nicht. Ja? Ich merke schon, dass hier auch ein Paradigmenwechsel stattfindet und dass eine Annäherung stattfindet, dass wir das einfach nicht trennen können. Wir sind ein System. Der Kopf steckt im Körper und der Körper ist quasi in Verbundenheit mit dem Kopf. Und die Spezialisierung hat uns natürlich extrem viele Benefits gebracht. Das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite sind wir mit so vielen Störungen auch konfrontiert, Problemstellungen, dann gibt es einen eigenen Formenkreis, man nennt das die somatoformen Störungen, das sind Beschwerdebilder oder Krankheitsbilder, wo eine organische Ursache dezidiert ausgeschlossen werden kann. Sprich, die Leute haben Beschwerden, die sind krank, aber man findet keine Ursache dafür. Und dieser Formenkreis ist sehr groß, betrifft sehr viele Leute und hier sollte man dann hergehen, wenn ich keine organische, physiologische Ursache finde, dann muss ich doch woanders schauen. Und da entwickeln sich jetzt sehr wohl Ansätze, die weitergehen und die sagen, um ein Krankheitsbild zu verstehen, wo ich keine wirklich organische Ursache finden kann, dann muss ich den Mensch betrachten, seine Lebensumstände, seine Werdungsgeschichte, ich muss Traumen mit in Beziehung setzen, ich muss seinen Arbeitsplatz mit in Beziehung setzen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung, die sich hier gerade zeigt. Und in anderen traditionellen Medizinsystemen, und das war ja nicht nur in der asiatischen Medizin, so hat diese Trennung eigentlich nie stattgefunden, sondern der Körper wurde immer als Einheit gesehen und dass es immer zwei Zugänge gibt. Ich kann über den Körper den Geist beeinflussen, über den Geist den Körper und wie gesagt, idealerweise sollten beide Aspekte zusammenfließen, wie es ja natürlich auch Sinn macht, wenn ich eine schwere Krankheit habe, dann sollte ich sehr wohl auch reflektieren, was kann ich in meiner Einstellung oder was kann ich in meinem Mindset ändern? Wie kann ich meinen Zugang zu dieser Krankheit ändern, ja, damit ich auch diesen Hebel einfach nicht ungenützt lasse, weil dann kommen wir wieder in den nächsten Bereich hinein. Das betrifft wiederum unser Immunsystem und dass unser Immunsystem zum Beispiel ganz stark an unsere Psyche gekoppelt ist, das ist mittlerweile auch Common Sense. Also da kann man jetzt ewig in jeden Bereich weiter hinein zoomen. Aber es freut mich eben, dass die körperbezogenen Therapien jetzt immer mehr Raum bekommen und gerade zum Beispiel bei so Themen wie Burnout gibt es da großartige Kooperationen, wo man wirklich sagen kann, ja, es gibt eine Psychotherapie, es gibt eine medizinische Betreuung und es gibt Shiatsu und wenn man dann quasi wirklich von allen drei Ebenen kommt und miteinander arbeiten kann, dann finde ich, kann man sehr, sehr schöne Pakete für die Klientinnen auch dann wirklich schnüren.
Wenn du Shiatsu gibst, sagt man, glaube ich, ne? Ist das die richtige Formulierung?
Ja, geben, praktizieren, ja.
Bist du dann auch in Gesprächen mit deinen Patientinnen und Patienten?
Ah, das kommt drauf an. Ich rede mit den Leuten gerne vorher. Klar, ich muss ja wissen, um was es geht und mich informieren über die Person. Man hat dann immer ja oft so dieses, wie soll ich sagen, dieses Bild von bestimmten Methoden, dass die dann immer so in einem halb meditativen, esoterisch angehauchten Zustand stattfinden. Das muss nicht sein.
Transzendental.
Ja, das muss nicht sein. Ich sehe es schon, dass wir im Westen mit unserer so reizüberfluteten Welt diese Sehnsucht nach Ruhe und Rückzug haben, aber es ist kein Must in der Behandlung. Ja, ich war auch in China in Spitälern, das kann man sich ja dann teilweise gar nicht vorstellen. Das sind auf 30 Quadratmeter sind, keine Ahnung, 40 Personen, da laufen die Kinder umher, da läuten die Handys, da ist ein Lärm, da wird gearbeitet und trotzdem wirkt die Akupunktur, trotzdem wirken die Anwendungen. Das heißt, die Stille ist keine Voraussetzung. Es gibt introvertierte Leute. Es gibt Leute, die sich schwer tun, sich zu öffnen. Es gibt Leute, die sich schwer tun, von sich zu erzählen. Es gibt Leute, die sich schwer tun mit dem Selbstwert. Und für diese Leute ist es oft sehr hilfreich, wenn ich sie während der Behandlung in ein Gespräch verwickle, damit sie nicht in der Behandlung sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen und flüchten. Vielleicht eine Strategie oder einen Mechanismus, den sie im Leben auch gerne anwenden. Ja? Das heißt, wenn ich merke, ich kann jemanden mehr unterstützen, indem ich diese Person in ein Gespräch verwickle, wo ich auch mit den Fragen versuche, quasi sie dabei zu unterstützen, ihre Innenwelt mehr im Außen sichtbar zu machen, dann rede ich gerne mit den Personen. Und umgekehrt gibt es aber Personen, die sind mit ihrer Sinneswahrnehmung und mit ihrer Aufmerksamkeit rund um die Uhr in der Außenwelt orientiert. Und wenn ich merke, das ist so eine Person, dann sage ich, ich brauche das für meinen meditativen Zustand. Ich bitte nicht reden, es muss Stille sein. Aber ich setze das nur ganz gezielt ein, damit ich die Person helfe, mit den Sinnen selber mehr nach innen zu gehen, um sich auf der Innenseite mehr zu erfahren, weil genau das soll ja auch passieren. Das heißt, wenn ich mit den Personen spreche, dann passiert das, was sie im Alltag genauso gut machen und kennen, dass sie einfach sich zerstreuen an der Außenseite. Und dann ist Stille das Gebot und bei anderen ist das Gespräch hilfreich. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee der asiatischen Philosophie oder das schöne Gleichgewicht von Yin und Yang. Wenn etwas mehr Yang ist, dann muss ich es ein bisschen mehr Yin machen. Das heißt, die Yang, das sind die gesprächigen Typen, die muss ich ein bisschen mehr Yin machen, also ruhig. Und dann gibt es die Yin-Typen, die sind ein bisschen mehr introvertiert, die sind ruhiger. Dann muss ich ein bisschen mehr Yang machen, das heißt, mit denen muss ich reden.
Ja, da ist wieder der individuelle Ansatz.
Genau.
Ja. Wer jetzt zu dir kommt, also wie gesagt, als ich das erste Mal beim Shiatsu war, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Es hätte auch ein Kampfsport sein können. Also ich hatte gar keine Ahnung, was passiert. Druckmassage ist jetzt auch irgendwie ein Begriff, unter dem sich vielleicht viele nichts vorstellen können, außer sie denken vielleicht an Trigger-Methoden, die halt wirklich richtig, richtig schmerzhaft sind, wenn man sich so die Triggerpunkte am Körper sucht. Was erwartet einen beim Shiatsu?
Prinzipiell, das hängt natürlich auch sehr vom Stil ab. Ja, Shiatsu hat in Europa sehr unterschiedliche Ausprägungen. Das heißt, viele Stile lassen sich nicht mehr wirklich miteinander vergleichen. Von dem her ist es sehr schwer zu sagen, was eine Person jetzt generell erwartet. Es gibt Shiatsu-Stile, die mit sehr sanfter Berührung arbeiten. Es gibt Shiatsu-Stile, die mit keiner Berührung mehr arbeiten. Es gibt Shiatsu-Stile, die mit sehr tiefer Berührung arbeiten. Von dem her gibt es ein breites Spektrum. Aber so traditionell gesehen probiere ich es immer so zu erklären und es ist lustig, was du erwähnt hast, weil bei unserem Institut rufen immer noch Leute an und glauben, es ist ein Kampfsport, ob sie bei uns Kampfsport lernen können. Ja. Ich sage, nee, wir sind eine Shiatsu-Schule. Ich sage, es ist einfach eine Massageform, ganz normal, es ist eine Massageform, wo du die Kleidung anlassen kannst und der Druck ist mehr ruhiger und ist mehr in die Tiefe gerichtet. That's it. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es einfach sehr viele individuelle Ausprägungen.
Ich habe ein paar Sachen aufgezählt, in denen du tätig bist. Über Burnout haben wir kurz gesprochen. Ist das auch das, womit die meisten Menschen zu dir kommen? Oder welche Bereiche sind momentan noch akut?
Ja, natürlich. Jetzt fast ausschließlich würde ich nicht sagen, aber wir haben zwei Jahre Pandemie in den Knochen, oder? Und was ganz klar ist, es gibt eine irrsinnige Pandemiemüdigkeit, ja, durch die Bank, durch alle Gesellschaftsschichten, ja. Diese Pandemiemüdigkeit kann man durchaus auch mit einem leichten Burnout-Zustand vergleichen. Das heißt, die Symptomatiken sind sehr, sehr ähnlich. Warum habe ich die ganzen Bereiche in meinen Werdegang? War es das Bestreben von unserem Institut zu schauen, in welchen Feldern könnte sich Shiatsu etablieren, in welchen Feldern wäre eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin möglich? Und wir sind vor gut 30 Jahren proaktiv in die Kliniken gegangen und haben gesagt, hey, schaut, wir machen Shiatsu. Was? Ihr macht Kampfsport? Nee, wir machen Druckpunktmassage, ja. Können wir einfach mal probieren, was wir können, ja. Weil die Idee dahinter war schon, dass wenn wir eine Brücke wollen, wenn alternative Methoden mit der klassischen Medizin zusammenarbeiten wollen, dann ist es Auftrag der alternativen Methoden, auf die Medizin zuzugehen und nicht umgekehrt. Das heißt, wir müssen uns anbieten, wir müssen zeigen, was wir können und wo ein Einsatz sinnvoll wäre. Und dann hat es einfach auch eine Phase des Probierens gegeben. Es war unser Anspruch, uns auch in einem klinischen Umfeld beweisen zu können. Das war uns sehr wichtig. Warum? Weil sonst nach 10 Shiatsu-Behandlungen kann ich sehr leicht sagen, ja, ich bin ein bisschen mehr in meiner Mitte angekommen. Aber was heißt das, ich bin ein bisschen mehr in meiner Mitte angekommen? Das ist wieder sehr, sehr variabel. Aber wenn man in einer Klinik mit Energie Medizin arbeitet, dann sind die Regeln anders. Ja? Der Arm ist vorher nur bis, keine Ahnung, 30 Grad hinaufgegangen und nach 10 Behandlungen muss er 90 Grad hinaufgehen. Ja? Hat das funktioniert? Dann wird das Personal plötzlich neugierig. Wie habt ihr das gemacht? Ja? Weil wir haben natürlich immer die Fälle gekriegt, die austherapiert waren. Das heißt, wir haben immer die Fälle gekriegt, wo da kann man nichts mehr machen, oder? Da geht nichts mehr. Geht's einmal zu Shiatsu, da ist eigentlich im Endeffekt nichts verloren, oder? Ja? Und das war dann sehr spannend, ja, dass man mit einem anderen Zugang, ja, dass man die Person, ganz simpel, Schulterproblem. Was ist oft das Schulterproblem? Es klingt jetzt so banal, aber oft steckt zu viel Kontrolle dahinter und nicht loslassen zu können. Man kann durchaus sagen, die Schultern sind so wie die Zügel unseres inneren Systems. Wenn wir auf unserem Pferd sitzen, auf dem Pferd des Lebens, und wir ziehen die Zügel zu straff an, das wären die Schultern, die ziehe ich dann hoch, ja, dann habe ich vielleicht etwas mehr Kontrollaspekt in mir. Und dann habe ich mehr Spannung in den Schultern, wenn ich nicht loslassen kann. Und wenn ich mehr Spannung habe, dann bewegt sich das Schultergelenk nicht so gut. Und wenn sich das Gelenk nicht so gut bewegt, dann wird es nicht so gut durchblutet. Und dann können sich Arthrosen bilden, etc., etc., etc. Und wir kriegen dann die Fälle mit Schulterproblemen und wir fragen die Personen dann, kann es sein, dass du ein verkappter Perfektionist, eine verkappte Perfektionistin bist? Ja? Und dann echt, es geht um Schulterprobleme. Sage ich, nee, es geht nicht nur um Schulterprobleme, es geht auch um ein bisschen loszulassen, locker zu lassen. Ja? Und das war dann interessant. Und so haben wir uns von Klinik zu Klinik gehandelt, von Reha, Kinder, Geriatrie, Gynäkologie und etc. Wir waren auch im Suchtbereich tätig und so weiter und so fort. Aber das sind die Kernpunkte, die jetzt da quasi stehen geblieben sind. Und das hat dann immer so ein bisschen Wellen zu Beginn der Pandemie. Zwischen den Lockdowns waren es eher klassische Beschwerden des Bewegungsapparates. Ja, da war die Pandemiemüdigkeit noch nicht da. Das war dann viel, sage ich unter Anführungszeichen, Reha-Arbeit. Aber jetzt ist es ganz klar. Ja, jetzt geht es um dieses Pandemie-Burnout. Ja, und es geht auch viel um die psychische Gesundheit von Kindern und jugendlichen Personen. Und das ist jetzt mein Hauptklientel.
Der Mike hat gerade aufgelacht, weil ich ihm gezeigt habe, dass ich meinen Nacken schon wieder getaped habe. Da sitzt halt irgendwas im Nacken, ne? Das ist ja auch ganz schön, was du gerade sagst, wenn die Menschen zu dir kommen und sagen, ja, wieso, ich habe ja ein Schulterproblem, mach das mal weg, arbeite mal an der Schulter und in 10 Sitzungen hätte ich es gern geschafft. Aber häufig ist es ja doch so, dass unser Körper uns Botschaften sendet. Ich würde sagen, fast immer sendet er uns Botschaften, die wir aber auch einfach über einen langen Zeitraum gar nicht hören.
Ja, leider. Mhm. Ja, und das ist auch schade, weil der Volksmund ist sehr weise, was das betrifft. Und wie du sagst, der Körper spricht zu uns und wir haben diese ganze Sprache in so vielen Sprichwörtern zusammengefasst. Die Laus, die über die Leber läuft, die Galle, die hochkommt, oder der Druck, der uns den Brustkorb einschnürt, etwas, das uns an den Nieren geht. Das heißt, auch in unserem Kulturkreis haben wir eine Form von Körpersprache gehabt, lange Zeit. Und hinter dieser Körpersprache steht letztendlich empirische Erfahrung. Das ist empirische Erfahrung, dass ich sage, das war zu beobachten, oder? Und das hat sich gezeigt, das konnte sich immer wieder beobachten und so weiter und so fort. Und es wäre gar nicht so unvernünftig, wenn wir diese Sprichwörter oder dieses Volkswissen ein bisschen ernster nehmen könnten und die Botschaften etwas früher, wie soll ich sagen, beachten und auch dementsprechend agieren, dann hätten wir sehr günstige Lösungsansätze für viele Probleme selber in der Hand. Das wäre schön, ja? Aber das ist natürlich immer auch der schwierigste Bereich in einer Therapie, weil dazu müsste ich mich auch selber verändern. Und das ist immer der Knackpunkt.
Ja, das würde ein bisschen auf meine nächste Frage abzielen. Auch so in deinen Worten und nach deiner ja auch wirklich langjährigen Berufserfahrung. Warum glaubst du, sind wir Menschen immer nur an schnellen Lösungen interessiert? Und am besten durch jemand anderes?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr große Frage. Ja, ich glaube, das ist eine sehr große Frage.
Stimmt, das ist mir auch gerade aufgefallen.
Eine gesellschaftliche Frage an sich. Ja, im Prinzip hat es mit, und da mag ich jetzt gar nicht so philosophisch werden, ja, weil ich glaube, es ist wirklich mehr eine gesellschaftliche Frage. Ja, es hat mit der Fähigkeit zur Selbstverantwortung zu tun. Und die Fähigkeit zur Selbstverantwortung, ohne da jetzt, das ist nicht mein Spezialbereich, oder? Ich bin ein Freak für asiatische Heilmethoden. Ja, aber ich sag, die Kunst der Selbstverantwortung, auch wie ich das in meinem Schulungsprozess durch die ganzen klassischen Ausbildungen, durch die ich gelaufen bin, oder Schule, zack, Studium etc., das wird nicht beigebracht. Und ich glaube auch nicht, dass es erwünscht ist, ja, ein hohes Maß an Selbstverantwortung. Und ich glaube, wir sind ein bisschen drauf konditioniert. Ja. Und das ist, quasi das Problem auch, ja, weil wenn ich wirklich diesen Drive habe, Selbstverantwortung zu übernehmen, dann geht es ja nicht nur darum, dass ich sage, ich kümmere mich mehr um meinen Körper, ich kümmere mich mehr um meinen Geist, ja, da geht es ja dann auch um Grundsatzfragen, was will ich eigentlich im Leben, wozu bin ich eigentlich da, ja, ist es wirklich mein Auftrag da, jeden Tag von 9 to 5 in einen Job zu pilgern und möglicherweise etwas zu tun, was mich nicht wirklich hundertprozentig erfüllt, das heißt, zu viel Selbstverantwortung könnte eine sehr destabilisierende Wirkung auf eine gesellschaftliche Struktur haben. In Österreich sagen wir ja dann immer, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder macht, was er gerne macht? Ja, das geht doch gar nicht. Ja, ich sage, ich würde es interessant finden. Ich würde das reizvoll finden, das rauszufinden. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, dass da sehr viel mehr dahinter steckt. Einfach, dass wir gelernt haben, wenig Selbstverantwortung zu übernehmen, dass diese Fähigkeit nie geschult wurde, auch nie wirklich gefragt wurde in einen klassischen Werdegang. Und von dem her liegt es sehr nahe, dass wir dann zu delegieren neigen oder dass wir Probleme gerne delegieren, ob gesundheitlicher oder seelischer oder geistiger Natur. Ja, da soll sich wer anderer drum kümmern.
Wie bist denn du auf Shiatsu gestoßen?
Das war ganz eine lustige Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich war jung. Ich war Anfang 20 und ich habe in Österreich, ich habe in den Bergen gewohnt, in Oberösterreich. Wunderschön, wunderschön. Also wirklich am Ende von einem Tal irgendwie, im Hintergrund ein Berg mit 2600 Metern und wir haben ein sehr idyllisches Landleben gehabt. Es war so eine kleine Alt-Hippie-Kommune und ich war aber Fotograf damals und ich habe da leicht gutes Geld verdient und die meiste Zeit haben wir einfach so ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Wie es halt so üblich war in so einer Alt-Hippie-Kommune, da kommen viele Gäste und ein Gast ist gekommen und ich frage die Person halt, was machst du? Und er hat gesagt, ich mag Shiatsu. Und dann hat etwas in mir hat Klick gemacht. Ich kann es echt nicht anders benennen. Es hat wirklich Klick gemacht. Ja. Und irgendeine Stimme in mir hat dann gesagt, das musst du lernen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wo machst du das? Das mache ich in Wien. Und furchtbar, oder? Ich habe in der schönsten Landidylle gewohnt. Ja, der Platz, wo ich gewohnt habe, ist letztes Jahr in Österreich zum schönsten Platz Österreichs gewohnt worden. Nur damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst. Ja, ich in 2 Monaten weg von diesem Platz, direkt nach Wien, rein in die Stadt, direkt in diese Schule, wo die Person die Ausbildung gemacht hat. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich mache die Ausbildung bei euch, kann ich unterschreiben. Ja? Und ich habe einen Rucksack gehabt, einen großen Rucksack und sonst nichts. Das war mein Hab und Gut. Ja? Und die zweite Frage war, übrigens, wo kann ich wohnen? Und die dritte Frage war, wo kann ich arbeiten?
Irre schön.
Und vielleicht war ich glücklich. Es ist schwer zu erfassen, ja. Aber ich glaube an einen Begriff wie Bestimmung. Manche Leute können dankbar sein, vielleicht so einen Wink des Schicksals zu bekommen. Jetzt im Nachhinein mit Distanz sage ich, ich glaube, das war ein bisschen so ein Wink des Schicksals, so eine Art Bestimmung. Ich habe es machen müssen, ich habe es mir gar nicht ausgesucht. Das heißt, jetzt würde ich sagen, ich habe mir nicht Shiatsu ausgesucht, sondern Shiatsu hat mich ausgesucht. Ja. Und jetzt 30 Jahre später habe ich die Schule übernommen und mache das noch immer mit Freude und Begeisterung. Und vielmehr habe ich das nie hinterfragt, weil ich es einfach immer gemacht habe.
Du, vielleicht durch dieses Leben und diese enge Verbundenheit mit der Natur, das ist ja auch was, worüber wir hier wirklich häufig sprechen, dass es uns ja einfach auch total abhanden gekommen, mit der Natur in Verbindung zu stehen, obwohl wir da eigentlich herkommen. Und wer weiß, vielleicht hast du diesen Klickmoment einfach auch gehört und wahrgenommen und ernst genommen. Weil ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass viel mehr von uns vielleicht mal so einen Klickmoment haben, aber sehr schnell darüber hinweggehen. Glaubst du nicht?
Na voll, ich stimme da hundertprozentig zu. Ja, das ist wieder das Ding mit der Selbstverantwortung, oder? Wenn ich sowas spüre und ich merke, okay, das könnte total meins sein, dann sage ich, mach's irgendwie, ja. Und ich glaube schon, dass jede Person immer wieder diese Angebote bekommt, immer wieder und immer wieder, ja. Und wie du richtig sagst, es ist vielmehr die Kunst, das Vertrauen zu entwickeln und auch den Mut zu entwickeln, sich dann auch einmal dafür zu entscheiden, ja. Das ist ja so das Grundproblem, oder? Dass wir dann, und wir warten einfach auf den Ruhestand. Und im Ruhestand geht's dann los. Dann mache ich das, was ich eigentlich schon immer wollte, oder?
Das Wenn-Dann-Dilemma nenne ich das immer.
Genau, du hast das, ja. Warum nicht jetzt gleich, oder? Warum nicht jetzt? Ja.
Lieber Mike, ich danke dir sehr. Deine Arbeit, alles, was man über dich wissen darf und soll, du hast auch Bücher geschrieben, alles in den Shownotes unter dieser Folge verlinkt. Ich würde sehr gerne zum Schluss mit dir das machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Ich würde einen Satz beginnen und würde dich bitten, diesen Satz zu Ende zu führen. Mhm. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
Kröntee machen.
Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
Wenn ich meine Körperübungen mache. Das ist das Zweite, was ich nach dem Aufstehen mache.
Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich?
Der ist sehr stark präsent und ich kann sagen, ich habe mittlerweile einfach Freundschaft mit ihm geschlossen. Ja, wir sind ein gutes Team. Ich mag ihn sehr, aber er ist sehr stark präsent.
Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
An meine Grenzen? Da kann ich gar nicht so spontan antworten drauf, ja, weil ich probiere gerade meine Grenzen zu suchen und ich tue mir wirklich schwer, darauf zu antworten, weil ich das Gefühl sehr schwer kenne in mir, ja, noch an meine Grenzen zu kommen. Mhm. Ja, das klingt vielleicht jetzt sehr komisch und abstrakt irgendwie, aber nee, ist sehr schwer.
Super. Ja,
ich muss mich an meine Grenzen bringen, ja, und ich bringe mich an meine Grenzen durch viele Übungssysteme und das ist ja eigentlich auch das, was diese Übungssysteme schulen sollen, dass du im Grenzbereich vielleicht eine Form von Ruhe bewahren kannst, ja. Tut mir leid, ich finde nichts drauf, ja, ehrlich, ich finde
nichts.
Fair
enough. Ja. Ich wüsste darauf auch nur zu antworten, wenn ich durch den Münchner Stadtverkehr fahren muss. Also da komme ich wirklich nur an meine Grenzen.
Ja, aber das ist super. Im Verkehr kannst du so viel Zeit haben zum Meditieren. Das ist doch großartig.
Ja, das stimmt. Ich denke auch immer öfter daran tatsächlich. Einfach mal so auch so die Finger beobachten und so. Und interessant, wie die aussehen. Naja,
Bevor ich schlafen gehe, mache ich eine Meditation.
Als ich 20 war, dachte ich.
Die Hippies sind die coolsten Leute auf der Welt.
Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
es Übungssysteme gibt, die ich jetzt erst entdeckt habe.
Was diese Welt dringend braucht, ist
Ruhe und Stabilität.
Achtsamkeit bedeutet für mich.
Achtsamkeit bedeutet, den Blick nach innen zu richten und mehr mit den tieferen Aspekten unseres Seins in Verbindung zu treten.
Und zum Schluss, Liebe ist.
Oh, Liebe ist alles. Ja, Liebe ist ein Seinszustand. Liebe ist ein Seinszustand. Und von dem her ist Liebe eigentlich alles, wenn man den Seinszustand zulässt, ja?
Mike Mandel, ich danke dir sehr. Es war ein wunderbares Gespräch.
Ich sag vielen herzlichen Dank. Danke, hat mich sehr gefreut.
Und mich hat's natürlich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart, ihr Lieben. Wenn ihr mögt, dann schenkt uns ein Abo, denn dann versäumt ihr auf keinen Fall die nächste Folge. Und die wird spektakulär. Ich gestehe, das Thema Epigenetik steht jetzt mittlerweile seit fast 2 Jahren auf meiner Wunschliste. Endlich wird es Wirklichkeit. Ich freue mich auf Dr. Manuel Burzler. Wir sprechen über transgenerationale Traumatisierungen und eben über das, was sonst alles noch so in unseren Genen abgelegt ist, ohne dass wir davon häufig eine Ahnung haben. Eine super spannende Episode. Wir hören uns also in einer Woche wieder. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.